ARD.
Die JustizreporterInnen. Der Podcast rund ums Recht in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die JustizreporterInnen. Mein Name ist Exona Hüseni. Wir in der ARD-Rechtsredaktion in Karlsruhe berichten ja nicht nur über die hohen deutschen Gerichte, den Bundesgerichtshof und das Bundesverfassungsgericht, sondern auch über die europäischen Gerichte, unter anderem auch über den Europäischen Gerichtshof in Luxemburg. Da war ich übrigens Anfang dieses Jahres das erste Mal und war wirklich beeindruckt, wie riesig dieses Gebäude eigentlich ist. Vor kurzem, am 1. August, hat der Europäische Gerichtshof in Luxemburg einige Urteile verkündet zu ganz unterschiedlichen Themen. An diesem Tag war auch bei uns in der Redaktion ganz schön viel los. Jede und jeder von uns saß irgendwie an Beiträgen für Fernsehen, Radio oder online. In der Tagesschau um 20 Uhr gab es dann sogar gleich zwei Beiträge aus unserer Redaktion. Und weil alle von uns da irgendwie beteiligt waren, habe ich mir gedacht, schnapp ich mir doch einfach mal ein paar meiner Kolleginnen und Kollegen und spreche mit ihnen über die wichtigsten EuGH-Urteile an diesem Tag. Wir wollen mit einer Entscheidung zum Asylrecht beginnen, die wahrscheinlich an dem Tag auch die meiste Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Hintergrund dieses Verfahrens ist das sogenannte Albanien-Modell der italienischen Regierung. In diesem Modell spielt das Konzept der sicheren Herkunftsstaaten eine wesentliche Rolle und zu diesen sicheren Herkunftsstaaten hat der EuGH geurteilt. Über das Urteil spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Kolja Schwarz. Hallo Kolja.
Hallo Exona, ich grüße dich.
Kannst du uns erstmal erklären, was genau heißt eigentlich Albanien-Modell? Was steht da dahinter?
Ja, kann ich gerne machen. Also Albanien-Modell, dabei handelt es sich um Asyllager, die die italienische Regierung oder Italien in Albanien hat bauen lassen für sehr, sehr viel Geld. Und in diese Lager wollte Italien dann bestimmte Flüchtlinge bringen. Und zwar sollten die gar nicht erst nach Italien gelassen werden, sondern die sollten auf dem Mittelmeer abgefangen werden. Und es sollte sich vor allem um junge Männer handeln aus Ägypten und Bangladesch. Und dann sollten die in diese Lager gebracht werden. Und dort sollte in einem beschleunigten Verfahren ein Asylverfahren durchgeführt werden. Das beschleunigte Verfahren, das muss innerhalb von 28 Tagen durchgeführt werden. Und ja, wenn dann der Asylantrag abgelehnt wurde, dann kamen diese Männer also gar nicht nach Italien, sondern sollten dann direkt wieder in die Heimatländer Ägypten und Bangladesch gebracht werden. Und um so ein beschleunigtes Verfahren durchführen zu können, ist Voraussetzung, dass die Menschen aus sicheren Herkunftsländern kommen. Und deswegen hat Italien vorher diese Liste der sicheren Herkunftsländer erweitert, unter anderem eben um Ägypten und Bangladesch. Für die Meloni-Regierung war das ein großes Prestigeprojekt und wir hören vielleicht mal rein, was die Ministerpräsidentin selbst damals gesagt hat.
Wir haben mit Albanien ein historisches Abkommen geschlossen, ein völlig innovatives Abkommen zur Steuerung der Migrationsströme.
Ja, also man hat mit Albanien dieses Abkommen geschlossen und wollte das dann so durchführen.
Und was war jetzt der konkrete Hintergrund des Verfahrens am EuGH?
Ja, das hat auch in Italien für sehr viel Aufruhr gesorgt, dieses Modell, dieses Albanien-Modell. Und zwei Männer, die dann gar nicht nach Italien kommen konnten, hatten trotzdem Rechtsschutz angestrengt und haben vor italienischen Gerichten geklagt und hatten da auch Erfolg. Also sie waren dann letztlich gar nicht so lange in diesen Lagern, sondern die Gerichte in Italien, die nationalen Gerichte haben schon gesagt, das, was Meloni und was Italien da jetzt macht, das geht so nicht und die müssen nach Italien gebracht werden. Das war dann auch so. Aber ein Gericht in Italien hat gesagt, naja, da steht ja eben europäisches Recht dahinter. Wann darf man eigentlich Länder zu sicheren Herkunftsstaaten erklären? Das wollen wir mal klären lassen. Was sind da die Voraussetzungen? Und deswegen hat es dann den Europäischen Gerichtshof quasi gebeten, sich das Verfahren anzugucken und diese Fragen zu beantworten. Also wann darf ein Land zum sicheren Herkunftsstaat werden? Und vor allem können die Gerichte, die nationalen Gerichte, das auch überprüfen oder dürfen die Länder einfach machen, was sie wollen?
Und was hat der EuGH jetzt entschieden?
Ja, der EuGH hat zwei Hauptpunkte gemacht. Zum einen hat er gesagt, dass zumindest nach jetzigem Recht ein Land nur dann zu einem sicheren Herkunftsstaat erklärt werden darf, wenn tatsächlich die gesamte Bevölkerung in diesem Land geschützt ist, also von der Regierung ausreichend geschützt ist. Das ist ein großes Problem und wir haben zum Beispiel gesprochen mit Wiebke Judith, einer Expertin von Pro Asyl, und die hat genau dazu etwas Spannendes gesagt.
Wenn in einem Land anerkanntermaßen eine Personengruppe wie zum Beispiel queere Menschen oder Oppositionelle oder Frauen gezielt verfolgt werden, dann ist das eben gerade ein Hinweis darauf, dass dieses Land nicht sicher ist.
Und davon gibt es eben einige Länder und da hat der EuGH klar gesagt, nach jetzigem Recht ist es so, dass das ganze Land und zwar für alle Bevölkerungsgruppen sicher sein muss. Nur dann darf es als sicher eingestuft werden von den Mitgliedstaaten der EU. Also ja, Italien darf selber entscheiden, wen sie da einstuft und das dürfen sie per Gesetz machen. Aber es muss eben gesichert sein, dass da alle Menschen geschützt sind. Das war der erste wichtige Punkt. Und der zweite Punkt, auch ganz wichtig, war, dass die Gerichte, die nationalen Gerichte, das immer überprüfen können müssen, ob ein Land wirklich als sicher eingestuft gelten darf. Und das bedeutet, dass der Gesetzgeber, die Regierung dann auch darlegen müssen, wie kommen sie eigentlich darauf, dass ein Land sicher ist. Und da müssen sie ihre Informationsquellen offenlegen und dem Gericht darlegen. Und dann kann das Gericht das überprüfen und kann dann am Ende entscheiden, ob das auf einer Grundlage beruht, die auch so richtig ist.
Jetzt ist ja immer die Rede von Albanien-Modell. Wir haben auch selbst gerade vom Albanien-Modell gesprochen. Hat denn der EuGH auch generell was dazu gesagt, ob es zulässig ist, Asylbewerber grundsätzlich im Nicht-EU-Ausland unterzubringen, während die auf die Entscheidung über ihren Antrag warten?
Nein, leider hat der EuGH dazu nichts gesagt. Das kann man ihm aber auch nicht so richtig vorwerfen, denn das Gericht in Rom hatte ja den EuGH hier gebeten, Fragen zu beantworten. So läuft das immer bei diesen Vorlagefragen. Also ein nationales Gericht schaut sich an, was sind für uns die entscheidenden Fragen? Wo geht es um europäisches Recht bei den Fragen, die wir hier zu klären haben? Und legt das dann dem EuGH vor. Und dann beantwortet er auch tatsächlich nur diese Fragen. Deshalb, das ist natürlich für alle ein bisschen unbefriedigend, ob es dieses Lager überhaupt geben darf in Albanien, wer da untergebracht werden darf. Also zum Beispiel, wenn geklärt ist, dass da nur Menschen untergebracht werden, die wirklich aus einem sicheren Herkunftsland kommen, das ist nicht geklärt worden und das wird sicher noch geklärt werden. Also da wird es sicherlich Rechtsstreitigkeiten geben, denn das Lager steht ja da noch und die Meloni-Regierung ist auch gewillt, das irgendwie zu nutzen.
Vielleicht können wir da direkt anknüpfen. Wie wird es denn gerade genutzt?
Ja, also es stand eine Weile leer und jetzt wird es wohl genutzt für Menschen, die ausreisepflichtig sind. Also wo der Asylantrag abgelehnt wurde in Italien und wo klar ist, die müssen zurück in ihr Heimatland. Und so lange, bis die eben drauf warten, ausreisen zu können, werden die in dieses Lager gebracht und sind dann da ja eingesperrt, quasi gefangen und warten dann quasi auf ihre Ausreise in das Heimatland.
Und was folgt jetzt konkret aus dem EuGH-Urteil?
Ja, es folgt also zum einen, dass diese gerichtliche Überprüfung ist ganz wichtig. Ja, die Gerichte müssen das immer überprüfen können und das heißt, der Gesetzgeber und die Regierung müssen das auch gut begründen. Die können nicht einfach sagen, naja, weil wir jetzt mal schneller irgendwie über Asylanträge beschließen wollen, erklären wir alle Länder zu sicheren Herkunftsstaaten. Denn das ist so ein bisschen der Hintergrund. Dieses beschleunigte Verfahren ist ja nicht im Sinne der Asylbewerber, könnte man auch denken. Man könnte ja sagen, ist ja gut, wenn ich schnell über meinen Asylantrag entschieden wird. Der Hintergrund ist, dass man sagt, bei diesen Ländern, da wird eben vermutet, dass es da gar keinen Asylgrund gibt und dann wird sehr schnell eben entschieden, dass der Asylantrag abgelehnt wird. Und das ist der Hintergrund. Und das müssen die jetzt den Gerichten offenlegen. Die können das nicht einfach so willkürlich machen, sage ich mal. Und das Zweite ist eben, ja, momentan ist es so, ein Land darf nur für sicher erklärt werden, wenn das für das gesamte Land, die gesamte Bevölkerung gilt. Da muss man allerdings sagen, das ändert sich mit der GEAS-Reform, die 2026 spätestens in der EU in Kraft tritt. Denn da gibt es eine Ausnahmeregelung. Nach der Reform, nach der Asylrechtsreform ist es so, dass Länder auch dann für sicher erklärt werden können, wenn einzelne Bevölkerungsteile da verfolgt werden oder wenn in gewissen Regionen die Menschen verfolgt werden. Dann muss man aber diese Menschen eben ausnehmen und sagen, für die gilt da nicht dieses beschleunigte Verfahren und die schnelle Prüfung, sondern die kriegen eine ganz normale Prüfung. Aber für alle anderen gilt das dann.
Jetzt haben wir lange über Italien gesprochen und das Albanien-Modell Italiens. Hat das Urteil denn eigentlich auch eine Bedeutung für Deutschland?
Naja, auch in Deutschland wird immer wieder diskutiert, welche Länder sind eigentlich sicher, welche Länder gelten als sichere Herkunftsstaaten. Und die Politik würde da, glaube ich, gerne auch die jetzige Regierung, gerne mehr Länder für sicher erklären, um eben Asylverfahren zu beschleunigen und um Menschen, die das muss man natürlich sagen, in vielen Fällen auch dann tatsächlich kein Anrecht auf Asyl haben, dann schneller wieder in die Heimatländer zurückbringen zu können, weil der Asylantrag dann eben auch schneller abgelehnt wird. Also da hat es sicherlich eine Bedeutung. Man wird sich dieses Urteil jetzt genau anschauen müssen. Und man muss auch die jetzigen Herkunftsländer sich sicherlich mal anschauen. Da ist zum Beispiel Ghana und der Senegal dabei. Und in beiden Ländern ist die Homosexualität per Gesetz verboten. Also da darf man doch zumindest ein Fragezeichen daran machen, ob diese Länder als sicher gelten können. Inwieweit das jetzt politisch nochmal aufgemacht wird, muss man sehen.
Wie hat Giorgia Meloni eigentlich auf das Urteil reagiert?
Ja, sie war nicht begeistert, das kann man so sagen. Sie ist an dem Tag nicht vor die Kamera gegangen, aber sie hat bei Facebook einen Post abgesetzt und der war ziemlich scharf. Sie hat gesagt, das ist ein politischer Verantwortungsbereich Italiens oder der Mitgliedstaaten und da greife der Europäische Gerichtshof ein und beanspruche Zuständigkeiten, die ihm gar nicht zustehen. Sie hat noch gesagt, sie werde nicht aufhören, jede denkbare technische und rechtliche Lösung zu suchen, um die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten. Also damit argumentiert sie ja in Italien. Sie macht das alles, um die Sicherheit der Bürger in Italien zu gewährleisten.
Ja, mal schauen, was die Regierung Meloni sich dann in den nächsten Monaten noch einfallen lässt. Wir werden auf jeden Fall genau hinschauen und auch auf die Gerichtsentscheidungen schauen, die dann möglicherweise noch kommen. Vielen Dank, Kolja.
Sehr, sehr gerne.
Und jetzt kommen wir auf ein ganz anderes Thema, nämlich zum Thema Sport. Etwa wenn es Streit um eine Dopingsperre gibt, dann entscheiden sogenannte Schiedsgerichte. Das größte Sportschiedsgericht ist der sogenannte Internationale Sportgerichtshof Kass in der Schweiz. Bis jetzt war es auch so, dass der abschließend über Sportstreitigkeiten entschieden hat und Sportler eben nicht mehr vor ihre eigenen nationalen Gerichte ziehen konnten. Ob das rechtlich so zulässig ist, darüber hat jetzt der EuGH entschieden. Und darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Antonetta Stefani. Hi Antonetta.
Hallo.
Antonetta, du hast dir den Fall ja intensiv angeguckt. Worum ging es da nochmal genau?
Also der ganze Fall ist schon ziemlich alt tatsächlich und hat einen echt langen Weg hinter sich. Es geht um einen mittlerweile 10 Jahre alten Streit zwischen einem belgischen Fußballclub, dem RFC Seraing, und der FIFA. Die FIFA, die hat damals eine neue Regel eingeführt, die verbietet, dass wirtschaftliche Rechte an SpielerInnen an private Gesellschaften abgetreten werden. Das nennt man TPO, also Third Party Ownership. Hier im Fall war es jetzt zum Beispiel so, dass der belgische Club an ein Unternehmen aus Malta quasi Anteile an einem Spieler in Höhe von 25% verkauft hat. Und dafür hat der Club von dem maltesischen Unternehmen dann 50.000 Euro bekommen. Und wenn jetzt zum Beispiel der belgische Club diesen Spieler später weiterverkaufen würde, wie man das ja im Fußball macht, sagen wir mal für 100.000 Euro, dann würde das maltesische Unternehmen dafür eben seinen Anteil von 25%, also das wären dann 25.000 Euro, bekommen. Ja, und dieses Modell, das hat die FIFA eben verboten.
Und der belgische Fußballclub hat das trotzdem gemacht?
Genau, der Club hat das trotz des Verbots einfach weiter durchgezogen. Und dafür hat er von der FIFA dann unter anderem eine Geldstrafe von rund 138.000 Euro immerhin kassiert. Und dagegen zog der Club vor den KAS, den Internationalen Sportgerichtshof in der Schweiz. Und der gab aber der FIFA recht und hat die Strafe gegen den belgischen Club bestätigt. So, dazu muss man jetzt wissen, der KAS, der ist ein Schiedsgericht und die FIFA, die hat festgelegt, dass sie Streitigkeiten immer nur vor dem KAS austrägt. Das nennt sich dann auch Zwangsschiedsgerichtsbarkeit. Und als Schiedsgericht erlässt der KAS dann einen Schiedsspruch und der ist erst einmal verbindlich für die Parteien. Überprüft werden können Schiedssprüche dann nur noch in begrenztem Umfang und zwar in der Regel durch die Gerichte des Staates, in dem das Schiedsverfahren eben stattfindet. Und so ist das jetzt auch beim KAS. Wenn der entschieden hat, kann den Schiedsspruch nur noch ein Gericht in der Schweiz auf bestimmte Fehler überprüfen. Und so lief auch der Fall hier. Der belgische Club, der hat den Schiedsspruch dem Schweizer Bundesgericht vorgelegt. Das hat die Beschwerde allerdings zurückgewiesen und damit wäre die Sache dann eigentlich beendet gewesen.
Puh, das klingt nach vielen Runden. Wie ist dann der Rechtsstreit am Ende zum EuGH gekommen?
Ja, der belgische Fußballclub, der wollte diese KAS-Entscheidung nicht hinnehmen und zog dann noch vor die Gerichte im eigenen Land, also in Belgien. Der Club fand nämlich, dass dieses Verbot der FIFA, also das Verbot, wirtschaftliche Rechte an den SpielerInnen eben zu übertragen, gegen EU-Recht verstößt, insbesondere gegen die Grundfreiheiten und gegen Wettbewerbsregeln aus dem Unionsrecht. Und die belgischen Gerichte meinten aber, sie könnten da jetzt nichts mehr machen, weil der Schiedsspruch vom KAS eben rechtskräftig sei. Der Fußballclub ist dann in Belgien nochmal durch alle Instanzen gezogen und am Ende hat das letztinstanzliche belgische Gericht das Verfahren dem EuGH vorgelegt und den dann gefragt, ob belgische Gerichte den Schiedsspruch jetzt eigentlich noch kontrollieren können.
Und was hat der EuGH darauf geantwortet, auf diese Frage?
Ja, der EuGH hat entschieden, dass das geht. Dass also nationale Gerichte innerhalb der EU einen Schiedsspruch des CAS überprüfen können und je nachdem auch müssen.
Und wie hat er das begründet?
Also der EuGH hat das insgesamt damit begründet, dass auch für Schiedssprüche des CAS der europarechtliche Rechtsschutz eröffnet sein muss für Bürger in der EU. Und dafür reicht nicht, dass der CAS selbst das Unionsrecht prüft. Es müsste nochmal von Gerichten kontrolliert werden können, ob die Schiedssprüche mit den Grundsätzen und Bestimmungen der öffentlichen Ordnung, das ist die sogenannte Ordrepublik der Union, ob das damit vereinbar ist. Dabei müsste vor allem immer möglich sein, dass auch der EuGH abschließend über das Unionsrecht entscheidet. Und das ist eben gerade nicht der Fall, wenn nur ein Schweizer Gericht die Schiedssprüche kontrolliert, weil das Schweizer Gericht kann dem EuGH ja das Verfahren nicht vorlegen. Das können eben nur die Gerichte der Mitgliedstaaten. Und gerade diese Möglichkeit des Vorabentscheidungsverfahrens vor dem EuGH sei ein wesentlicher Bestandteil für den wirksamen Rechtsschutz des Einzelnen in der Union. Und der müsse eben gewahrt werden, vor allem bei so einer Zwangsschiedsgerichtsbarkeit, wie die FIFA sie beim CAS vorsieht. Denn sonst versperrt ja quasi die FIFA, so der EuGH, dem Einzelnen den Rechtsschutz durch den EuGH.
Kann man das also so zusammenfassen, dass der CAS nicht mehr die letztverbindliche Instanz ist, die ja bei sportgerichtlichen Auseinandersetzungen eigentlich war?
Genau, das ist eigentlich genau richtig. So bewertet das auch der Sportrechtsexperte Professor Jan F. Ort, mit dem wir über das Urteil gesprochen haben.
Damit wackelt ganz deutlich die Letztentscheidungskompetenz des CAS in internationalen Sportsachen, wenn der CAS weiterhin seine Schiedssprüche mit dem Schiedsort Lausanne herausgibt, dann müssen diese Schiedssprüche von den nationalen Gerichten nicht mehr als rechtskräftig anerkannt werden und können im vollen Umfang überprüft werden.
So, und das ist jetzt allerdings auch nichts komplett Neues, sondern entspricht vor allem auch der bisherigen Rechtsprechungslinie des EuGH zum CAS. Und der CAS kann da außerdem auch jetzt ganz leicht Abhilfe schaffen und umziehen oder zumindest in einem Mitgliedstaat der Union einen weiteren Sitz einrichten. Weil wenn dann eben dort die Schiedssprüche gesprochen werden, die einen Bezug zur EU haben, dann könnten die ja von einem Gericht eines EU-Mitgliedstaates überprüft werden. Und das wiederum kann dann auch dem EuGH vorliegen. Und dann wären die Anforderungen, die der EuGH in dem Verfahren jetzt aufgestellt hat, erfüllt. Und das Ganze könnte übrigens auch schon relativ schnell passieren. Es gibt nämlich wegen der bisherigen EuGH-Rechtsprechung schon länger Diskussionen in diese Richtung. Und ein neuer Schiedsort steht wohl auch schon im Raum, nämlich Dublin in Irland.
Ja, der EuGH hat also entschieden, dass nationale Gerichte innerhalb der EU einen Schiedsspruch der CAS überprüfen können und auch müssen. Danke, Antonetta, dass du uns das Urteil näher gebracht hast. Und jetzt gibt's ein Thema, bei dem es wahrscheinlich bei einigen von euch klingelt. VW, Diesel und verbotene Abschalteinrichtungen sind die Stichworte, die ich jetzt mal in den Raum werfe. Darüber spreche ich mit meinem Kollegen Michael Nordhardt. Hallo Michi.
Hi Exona.
Ja Michi, erstmal die Frage. Der Dieselskandal, der ist im September 2015 aufgeflogen, also vor fast 10 Jahren. Und er beschäftigt ja immer noch die Gerichte. Hast du einen Eindruck davon, um wie viele Fälle es da eigentlich noch geht? Ist das Thema nicht irgendwann auch mal durch?
Also ich würde sagen, es kommt ein bisschen so drauf an, worüber wir sprechen. Wenn wir mal ganz an den Anfang zurückgehen, zu der VW-Abschalteinrichtung, die den Skandal damals ins Rollen gebracht hat. Dann würde ich sagen, da sind die meisten Fragen geklärt. Damals war es ja so, dass die Betrugssoftware auf dem Prüfstand vorgegeben hat, dass das Auto sauber ist, und auf der Straße, da hat es dann ganz anders ausgesehen. Und von diesen Fällen, muss ich sagen, höre ich jetzt in letzter Zeit weniger. Da wird es auch noch einige geben, aber ich glaube, die sind ein bisschen verdrängt worden, eben dadurch, dass irgendwann noch eine andere Thematik hinzugekommen ist. Eine andere Abschalteinrichtung mit einer anderen Funktionsweise, nämlich das sogenannte Thermofenster. Darüber hat der EuGH auch jetzt wieder entschieden. Und klar, wenn es solche Entscheidungen gibt, dann fragen auch wir uns in der Redaktion, ja, wie viele Fälle betrifft das denn jetzt überhaupt noch? Wir haben auch dieses Mal dann wieder recherchiert. Und ich finde, das ist immer ganz interessant, weil wenn man mit Anwälten spricht, die sich um diese Fälle kümmern, dann bekommt man ganz schnell den Eindruck, ja, ich übertreibe jetzt vielleicht ein bisschen, aber auch nicht so richtig, da liegen noch hunderttausende Fälle irgendwie an den Gerichten. Und dann geht man einen Schritt weiter und spricht auch mit den Autoherstellern. Und da hört sich das dann plötzlich ganz anders an. Die tun nämlich eher so, als seien es vielleicht noch so ein paar Fälle, aber die Thematik ist für die eigentlich durch. Und ich denke irgendwie, dass da so in der Mitte wahrscheinlich die Wahrheit liegt. Was ich aber verlässlich weiß, ist, dass es zum Beispiel am Oberlandesgericht in Stuttgart zum Thema Thermofenster eben noch mehrere tausend Fälle gibt. Und wenn man das so hochrechnet, da wird dann irgendwie schon klar, dass das eben doch noch einiges ist. Ich würde also sagen, es wird vielleicht weniger, aber durch ist das Thema in meinen Augen irgendwie noch nicht.
Du hast es gerade gesagt, der EuGH hat geurteilt zu sogenannten Thermofenstern in Autos. Das klang für mich jetzt irgendwie so ein bisschen nach gewärmte Heckscheibe oder so. Was ist denn ein Thermofenster?
Ich muss mich da auch jedes Mal neu konzentrieren, wenn ich mich wieder mit dieser Diesel-Thematik, mit dem Thermofenster eben neu befasse, weil der Begriff einfach vielleicht wirklich ein bisschen irreführend ist, wenn man genau das im Kopf hat, was du dir auch gedacht hast. Aber bei so einem Thermofenster handelt es sich eben auch um eine Abschalteinrichtung, einen anderen Typen, aber auch eine Abschalteinrichtung. Da ist es so, beim Thermofenster, diese Abschalteinrichtung, die sorgt dafür, dass die Abgasreinigung im Motor bei bestimmten Außentemperaturen gedrosselt wird oder sogar ganz ausgeschaltet wird. Und das bedeutet dann, der Motor stößt mehr Schadstoffe aus. Man hat also ein Auto, das weniger umweltfreundlich ist, als man sich das so gedacht hat. Und zu solchen Thermofenstern gibt es inzwischen auch so einiges an Entscheidungen. Der EuGH hat zunächst mal entschieden, dass solche Thermofenster in aller Regel eben illegale Abschalteinrichtungen sind. Da mag es ein paar Ausnahmen geben, die hat er auch definiert letztendlich. Aber ich glaube, wir können mal letztendlich so sagen, Thermofenster sind in der Regel illegale Abschalteinrichtungen. Und dann hat der EuGH auch schon entschieden, dass Kundinnen und Kunden, die eben so ein Thermofenster dann in ihrem Auto haben, in aller Regel Schadensersatz vom Autohersteller verlangen können. Und der EuGH, der hat es den Betroffenen dann auch so einigermaßen leicht gemacht, weil sie dem Hersteller keinen vorsätzlichen Betrug nachweisen müssen, sondern weil es eben ausreicht, dass man dem Hersteller in dieser Konstellation Fahrlässigkeit vorwerfen kann, Fahrlässigkeit in Bezug darauf, gegen EU-Abgasvorschriften verstoßen zu haben.
Okay, und wie sieht der Schadensersatz dann aus? Also kann ich dann einfach mein Auto zurückgeben und kriege mein Geld wieder?
Nee, genau so nicht. So war das damals bei der VW-Abschalteinrichtung, die den Skandal ins Rollen gebracht hat. Aber beim Thermofenster, da ist es anders. Wie gesagt, der Europäische Gerichtshof, der hat entschieden, dass Menschen mit diesen Abschalteinrichtungen, die also ein Thermofenster in den Autos haben, in aller Regel Schadensersatz bekommen. Er hat aber auch gesagt, dass die Gerichte in den einzelnen EU-Mitgliedstaaten dann die Details zu diesem Schadensersatz festlegen müssen. Und das hat dann der Bundesgerichtshof hier in Deutschland, der dafür zuständig ist, getan und hat entschieden, dass Dieselkunden mit so einem Thermofenster ihr Auto nicht einfach zurückgeben können und dafür den Kaufpreis dann wieder bekommen, sondern das ist ein bisschen so eine andere Konstruktion. Diese Kunden, die behalten ihr Auto und bekommen 5-15% des Kaufpreises zurück, je nach Einzelfall. Ob das dann 5, 7, 9 oder 15% sind, das kommt dann auf den Einzelfall an. Und der BGH hat dann noch was ganz Wesentliches gesagt für diese Fälle, nämlich, dass man sich dann auf diese Schadensersatzsumme auch noch den Restwert des Autos anrechnen lassen muss. Und vor allem, man muss sich die Kilometer anrechnen lassen, die man schon mit dem Auto gefahren ist. Das funktioniert dann so nach einer, ja, man kann sagen, einigermaßen komplizierten Formel, zumindest nach einer feststehenden Formel. Und für viele Kläger, gerade die, die ihr Auto viel nutzen, da kann das dann den Effekt haben, dass vom Schadensersatz am Ende wenig oder nichts übrig bleibt. Weil eben der Schadensersatz quasi durch die vielen gefahrenen Kilometer schon, ja, aufgefressen ist. Und das finden natürlich dann diejenigen, die jetzt so ein Thermofenster haben, nicht ganz so cool.
Das kann ich verstehen.
Ja. Und genau darüber haben wir auch mit Thomas Vögtle gesprochen, jetzt als wir zuletzt über diese Fälle berichtet haben. Das ist ein Dieselkläger aus Buchheim in Baden-Württemberg. Und sein Fall ist tatsächlich bis zum EuGH gegangen. Und ich glaube, wir können am besten einfach mal reinhören, was er eben dazu sagt, dass er sich die gefahrenen Kilometer auf den Schadensersatz am Ende anrechnen lassen muss.
Wo wir die Klage eingereicht haben, hat das Auto, glaube ich, 60.000 Kilometer gehabt. Jetzt hat es 200.000. Das heißt, mit der Anrechnung ist die Klage für mich eigentlich wertlos, weil ja die Anrechnung höher ist wie das Anspruch. Von dem her bringt mir das nichts.
Ja, wie gesagt, das kann ich gut verstehen. Es klingt erstmal nachvollziehbar. Was hat denn jetzt der EuGH dazu entschieden?
Also der EuGH hat entschieden, es ist in Ordnung, dass sich Dieselkunden beim Schadensersatz die gefahrenen Kilometer anrechnen lassen müssen. Und der EuGH hat auch entschieden, dass diese Grenze, dieser Korridor 5-15%, den man da vom Kaufpreis zurückbekommt, dass dieser Korridor in Ordnung ist. Diese Regeln also, die darf ein nationales Gericht vorgeben, die dürfte der BGH vorgeben. Aber es gab dann in dieser Entscheidung von neulich auch noch so eine wichtige Einschränkung letztendlich, weil der EuGH nämlich gesagt hat, am Ende muss für Dieselkunden wegen dieser Abschalteinrichtung, wegen dieses Thermofensters im Auto immer noch eine angemessene Wiedergutmachung rauskommen. Also ich finde, das ist dann durchaus für die Leute, die davon betroffen sind, ein ganz positives Signal. Allerdings, so genau wissen die halt jetzt immer noch nicht Bescheid, ne? Weil wie diese angemessene Wiedergutmachung jetzt dann im Einzelfall aussieht, das müssen jetzt dann wieder die nationalen Gerichte entscheiden. Im Fall von Herrn Vögtle ist es zum Beispiel das Landgericht in Ravensburg. Das bedeutet noch eine weitere Schleife letztendlich.
Aber nochmal die Frage, diese Grundsätze, die gelten jetzt für die Fälle, in denen so ein Thermofenster eingebaut ist, aber nicht für die Betrugssoftware im ursprünglichen Abgasskandal, oder?
Genau, ich finde, das ist wichtig, dass man das am Ende nochmal sagt. Bei den Thermofenstern, da geht es darum, dass die Abgasreinigung gedrosselt wird und zwar draußen auf der Straße genauso wie auf dem Prüfstand. Und da gilt dann all das, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben. Bei den anderen Fällen, bei den Fällen, die damals den Abgasskandal eben haben auffliegen lassen, da war das anders. Da war es so, da hat der Motor eben nur auf dem Prüfstand vorgegeben, dass er sauber ist. Und in diesen Fällen gelten für den Schadensersatz andere Maßstäbe. Da hat der Bundesgerichtshof entschieden, was VW da damals gemacht hat, das war eine bewusste und gewollte Täuschung der Kunden. Und damit ja eine vorsätzliche und sittenwidrige Schädigung. Und deswegen gelten da für den Schadensersatz eben andere Maßstäbe. Wer damals so eine Betrugssoftware in seinem Auto hatte, der konnte, wenn er das wollte, sein Auto zurückgeben, hat den Kaufpreis zurückbekommen und musste sich eben die Kilometer, die er schon gefahren war, abziehen lassen davon.
Ja, also wir können sagen, die meisten Verfahren um die Betrugssoftware, die sind eigentlich durch. Was die Thermofenster angeht, liegen noch viele Verfahren an deutschen Gerichten. Dafür hat der EuGH jetzt jedenfalls Klarheit geschaffen. Danke, dass du uns das Urteil erklärt hast, Michi.
Sehr gerne.
Ja, das war's mit unserer Folge für diese Woche mit einigen meiner Kollegen. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Wir hören uns nächste Woche wieder. Falls ihr Kritik oder Anregungen zu dieser Folge habt, meldet euch sehr gerne bei uns per E-Mail an justizreporterinnen@swr.de. Mein Name ist Exona Hüseni. Ich sage danke fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.